Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 6 des Podcastes hier auf daslangesuchen.de. Heute nehme ich euch mit auf einen kleinen Ausflug, den ich am letzten Wochenende unternommen habe. Es geht auf eine kleine historische Zeitreise, verbunden mit einer kurzen Wanderung, ungefähr 4 Kilometer, durch das Bergische Land mit einigen historischen Besonderheiten. Wir besuchen das Straßenbahnmuseum der Bergischen Museumsbahn e.V. in Wuppertal-Kohlfurt. Wir lassen uns vom letzten wasserbetriebenen und gewerblich genutzten Schleifkotten in Wuppertal, dem Manuelskotten, faszinieren. Und im Rahmen unserer Wanderung genießen wir den Ausblick vom Adelenblick. Sind ungefähr 4 Kilometer die Wanderung. Es ist eine kleine Straßenbahnfahrt auf einer historischen, musealen Straßenbahnstrecke mit dabei. Und wie immer findet ihr am Ende des Beitrages bei mir im Blog eine Übersichtskarte des Tagesausfluges. Den Blogbeitrag zu diesem Podcast findet ihr auf daslangesuchen.de/Folge 6. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Meine Heimat ist die Grenze zwischen Bergischem Land und Rheinland. Dort bin ich zu Hause. Dort bin ich unterwegs. Zu Fuß, beim Wandern, sportlich mit dem Rad, gemütlich bei Kaffee und Kuchen, neugierig mit den Kids, immer wieder auf der langen Suche nach neuen und spannenden Orten und Begegnungen. Seid dabei und begleitet mich ein Stück hier in meinem Podcast, Das lange Suchen. Ausgangspunkt unseres heutigen Ausfluges ist der Betriebshof der Bergischen Museumsbahn e.V. in Wuppertal-Kohlfurt. Kohlfurt ist eine kleine Ortslage des Wuppertaler Stadtteils Kronenberg und sehr gut über die im Tal der Wupper verlaufende Landstraße L74 zu erreichen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es absolut schwierig. Es ist mit Bussen möglich, aber am Wochenende durchaus schwierig. Aber nun zum Straßenbahnmuseum der Bergischen Museumsbahn. Wie kommt es überhaupt, dass an dieser Stelle, mitten im Bergischen, abseits jeglicher Stadt mit einer Straßenbahn, die nächste, die mir jetzt hier einfallen würden, wären Köln oder Düsseldorf, wie kommt es, dass hier mitten im Bergischen Land ein Straßenbahnmuseum existiert? Das Straßenbahnmuseum in Wuppertal mit seiner derzeit rund 2,8 Kilometer langen Museumsstrecke war früher einmal Teilstück des Wuppertaler Straßenbahnnetzes. Das heißt, die Stadt Wuppertal hatte bis in die 1960er Jahre hinein, beziehungsweise Wuppertal selbst bis 1987, ein Straßenbahnnetz, das von Wuppertal aus hinaus bis in die Region rund um Wuppertal geht. Es ging bis Remscheid, es ging bis Solingen beispielsweise, wobei diese Strecken erst seit den 1960er Jahren sukzessive immer weiter zurückgebaut wurden, bis es 1987 auch in Wuppertal stillgelegt wurde. Das Wuppertaler Straßenbahnnetz mit den Streckenzweigen bis in die Region hinein war einmal mit über 300 Kilometern Streckenlänge das viertlängste in ganz Deutschland. Von diesem historischen Streckennetz ist allerdings inzwischen nur noch das von den Museumsstraßenbahnen befahrene Teilstück übrig geblieben. Dieses Teilstück ist eine typische bergische Überlandstrecke, welche nahezu durchgängig durch bewaldetes Gebiet führt. Mit durchschnittlich 5% Streckensteigung, eine durchaus steile Straßenbahnstrecke, die auf diesem kurzen Steilstück Streckenstück von 2,8 Kilometern einen Höhenunterschied von rund 150 Metern überwindet. Das heißt, alleine schon die zum Museum gehörige Straßenbahnstrecke ist wirklich ein technisches Relikt, das durchaus wert ist, mal besichtigt zu werden. Als kleinen Funfact am Rande, das Bergische Straßenbahnmuseum ist auch, wenn ausschließlich nur von ehrenamtlichen Mitarbeitern betrieben, ein tatsächlich staatlich konzessionierter Straßenbahnbetrieb, wenn auch Deutschlands kleinster. Das heißt, rein rechtlich unterliegt die Strecke des Museums auch den gesetzlichen Anforderungen, denen ein normaler, regulärer Straßenbahnbetrieb, wie beispielsweise die KVB in Köln, unterliegt, diesen Anforderungen von gesetzlicher Seite aus unterliegt auch das Straßenbahnmuseum und muss diese Prozesse und technischen Voraussetzungen halt mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern schaffen und diese auch erfüllen. Wird dementsprechend auch regelmäßig geprüft, ob es diese Anforderungen auch erfüllt. Nun aber zum Betriebshof der Straßenbahn. Dieser umfasst mehrere Straßenbahngleise in einer Wagenhalle. Der Betriebshof ist der Kern des Straßenbahnmuseums und ist an den Öffnungstagen kostenfrei zugänglich. Natürlich freut sich das Museum über eine freiwillige Spende, einfach auch zum Erhalt und zum Betrieb dieses Museums. Denke ich, ist das durchaus auch fair, wenn man dort einen kleinen Obolus entsprechend spendet. In der Wagenhalle selbst stehen verschiedene Straßenbahntriebwagen, Arbeitsfahrzeuge und Güterloren in unterschiedlichsten Erhaltungszuständen, die man sich anschauen kann. Wir hatten bei unserem Besuch das Glück, dass sich einer der ehrenamtlichen Helfer des Vereins, der sich sonst auch mit der Aufarbeitung der Fahrzeuge befasst, ein paar Minuten Zeit für uns genommen hat und uns ein bisschen was zu dem Museum bzw. zu den Fahrzeugen erzählt hat. Einige der ausgestellten Fahrzeuge und auch wieder instand gesetzten Fahrzeuge waren seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, sprich 1965, 1967, tatsächlich außer Dienst gestellt worden, lange Zeit abgestellt gewesen, standen teilweise im Freien bei Wind und Wetter und bekommen jetzt hier in dem Straßenbahnmuseum die Chance auf ein zweites Leben. Entsprechend aufwendig ist auch die Restaurierung. Das kann man sich in dem Museum auch durchaus an verschiedenen Fahrzeugen dort anschauen. Gerade diejenigen, die nicht restauriert sind, vermitteln dort einen ganz guten Eindruck, in welchem Zustand die Fahrzeuge sind, wenn sie von dem Museum übernommen werden. Aktuell sind 6 Triebfahrzeuge oder Triebwagen in einem betriebsfähigen Zustand, sodass sie auch für den Fahrbetrieb des Museums genutzt werden können. Zusätzlich verfügt das Museum noch über mehrere einsatzfähige Arbeitsfahrzeuge, Arbeitswagen, Güterloren, die auch tatsächlich aktiv auf der Strecke genutzt werden, aber nicht für Fahrgastfahrten zur Verfügung stehen. Das heißt beispielsweise, was mir jetzt noch so einfällt, ist ein Schienenschleifwagen, der dort zur Verfügung steht und auch genutzt werden kann. Beispielsweise. Oder aber ein Arbeitswagen, der für Grünschnittarbeiten entsprechend bestückt ist, sodass die Streckenpflege entsprechend von diesem Arbeitswagen aus erfolgen kann. Einige der Fahrzeuge, die in diesem Museum ausgestellt sind, sind auch tatsächlich im Betrieb im Wuppertaler Straßenbahnnetz eingesetzt worden. Das heißt, sie stammen auch tatsächlich aus der Region und gehören auch historisch gesehen mit auf die vom Museum betriebene Teilstrecke. Weitere Fahrzeuge stammen aus umliegenden Städten und Regionen, beispielsweise aus dem Ruhrgebiet, die auch schon zu Zeiten des aktiven Straßenbahnbetriebes in Wuppertal mit dem Wuppertaler Straßenbahnnetz zusammengearbeitet haben. Der Verein der Bergischen Museumsbahn e.V. hat das Ziel, sofern möglich, auch Fahrzeuge, welche sich zum Teil seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb befanden, auch tatsächlich wieder fahrbereit zu machen und so für die Nachwelt in einem betriebsbereiten Zustand zu erhalten. Dafür müssen die Fahrzeuge aber teilweise wirklich von Grund auf neu aufgebaut werden. Es fängt damit an, dass Teile des Wagenkastens neu zusammengeschweißt werden müssen, entsprechend neu beplankt werden müssen. Der Innenaufbau muss teilweise von Grund auf neu gemacht werden. Das heißt, Bestuhlung und ähnliche Dinge werden neu eingebaut. Lackiert werden die Fahrzeuge. Drehgestelle von den Fahrzeugen werden komplett neu aufgebaut. Elektrische Teile des Fahrzeuges, sei es der Antrieb, sei es die Stromabnehmer, sei es die Beleuchtung in den Fahrzeugen, All das muss zum Teil entweder komplett neu aufgebaut werden oder aber wieder so aufbereitet werden, dass man aus der historischen Substanz möglichst viel erhalten kann, aber trotzdem die Fahrzeuge in einen betriebssicheren Zustand gebracht werden. Die betriebsfähigen Straßenbahnen werden dann auch für den regelmäßig stattfindenden Fahrbetrieb genutzt. Der Fahrbetrieb findet in der Regel von April bis Oktober jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat statt. Im Dezember gibt es meist noch Nikolausfahrten und das Museum selbst ohne Fahrbetrieb ist aber auch ganzjährig samstags geöffnet und kann besichtigt werden. Dazu gebe ich euch auch den Tipp, schaut einfach auf der Webseite des Museums nach. Ich verlinke es bei mir in den Shownotes zu diesem Podcast. Dort findet ihr dann weitere Informationen auch zu diesem Museum. An den Betriebstagen wird die Strecke des Museums befahren, die mit rund 2,8 Kilometern aktuell eine Streckenlänge hat, auf der man sich einen ganz guten Eindruck verschaffen kann, wie so der Betrieb dieser Fahrzeuge ausgesehen hat. Insgesamt 6 Haltestellen werden dort angefahren, die auch so vom Abstand her so sind, wie sie auch früher ungefähr waren. Die Strecke führt durchweg durch ein bewaldetes Gebiet, was wunderbar auch zum Wandern ist. Da kann man sich vorher ganz gut auch ausgucken auf einer Karte, wo man aussteigen kann, wo man lang wandern möchte, so wie wir es jetzt gemacht haben. Und durchaus von daher ganz interessant, auch einfach mal so eine Strecke da mit der Straßenbahn im Rahmen eines Ausfluges zurückzulegen. Die Preise dafür sind auch durchaus erschwinglich. Aktuell kostet die einfache Fahrt 4 € für Erwachsene, Hin- und Rückfahrt sind 6 €. Die Tageskarte, falls man mehrmals die Strecke befahren möchte, liegt bei derzeit 12 €. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei. Der Schaffner, bei dem der Fahrpreis zu entrichten ist, fährt auch tatsächlich auf dem Triebwagen mit. Und neben dem Kassieren vom Fahrpreis gibt der Schaffner auch tatsächlich, so wie es früher üblich war, für einen Schaffner auf den Fahrzeugen die Haltestellenansagen durch. Das heißt, heute in den Museumsstraßenbahnen, es gibt keinen Lautsprecher oder ähnliches, wie es heutzutage in modernen Bahnen üblich ist. Es erfolgt dann tatsächlich der Ruf von dem Schaffner, nächste Haltestelle, Friedrichshammer beispielsweise. Ist einfach total faszinierend. Dazu kommt, dass die Fahrzeuge nicht nur von der Art und Weise, wie sie betrieben werden, mit dem Schaffner, mit dem Straßenbahnfahrer, der dort oder Straßenbahnführer, ich weiß gar nicht, wie man das im Straßenbahnverkehr jetzt aktuell sagt, aber der Fahrer, der sitzt auch tatsächlich vorne im Fahrzeug. Nicht irgendwie, wie es heutzutage üblich ist, mit einer Trennwand getrennt oder ähnlichem, sondern tatsächlich, der Fahrer sitzt auch tatsächlich an seinem Fahrpult im Fahrgastraum. Und auch so verschiedene Details an den Fahrzeugen sind auch entsprechend der Historie des Fahrzeuges ausgestaltet. Beispielsweise an dem Fahrzeug, mit dem wir eine Strecke gefahren sind. Das Fahrzeug war der Triebwagen 94, wurde ursprünglich von der Barmer Bergbahn AG eingesetzt, war aus dem Baujahr 1928 und kam tatsächlich bis 1966 im aktiven Liniendienst zum Einsatz. Das heißt, das Fahrzeug wurde Mitte der 1960er Jahre außer Dienst gestellt. Die Werbung an diesem Fahrzeug war tatsächlich auch noch eine historische Persil-Werbung aus dem Jahr 1965, dementsprechend auch historisch passend zum Fahrzeug, obwohl das Fahrzeug komplett neu aufgebaut, restauriert war. Aber es sind halt solche Details, die es einfach zeigen, dass auch die Restaurierung der Fahrzeuge absolut detailverliebt und liebevoll entsprechend durchgeführt wird. Und nicht nur die Fahrzeugdetails, der Schaffner, der noch mitfährt, versetzen einen in eine historisch komplett andere Zeit. Es ist auch, wenn Sie sich in eine solche Straßenbahn setzen, auf dem Museumsgelände, das rumpelnde Fahren, das Quietschen der Räder auf dem Gleis, die mündlichen Haltestellenansagen des Schaffners. All das versetzt einen direkt unmittelbar einige Jahrzehnte zurück. Ich selbst fühlte mich an eine Zeit erinnert, in der ich Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre in Köln mit einer Straßenbahn unterwegs war, an die ich mich noch so relativ präsent erinnere, auch wenn diese etwas moderner waren, diese Züge schon. Genau an diese Zeit fühlte ich mich einfach stimmig erinnert. Einfach so dieser Gesamteindruck passte einfach dazu. Der Schaffner in der Uniform, einfach alles komplett rundherum stimmig. Also total faszinierend. Wir sind dann mit der Straßenbahn durch den Wald, diese 2 Kilometer Streckenlänge, von der Haltestelle Kohlfurtbrücke, die direkt unmittelbar in dem oder an dem Betriebshof der Museumsstraßenbahn liegt, bis zur Straßenbahn-Endhaltestelle Greuel gefahren. Dort sind wir ausgestiegen und dann unser Ziel war wieder zurück in Richtung Tal zu Fuß zu wandern. Ein Abstecher sollte von dort aus zum Manuelskotten gehen und dann noch ein bisschen von dort aus durchs Bergische wandern. Die Strecke von der Endhaltestelle zurück führt zunächst ein ganzes Stück, die wir uns ausgesucht haben zumindest, führt ein ganzes Stück direkt parallel zu der Straßenbahnstrecke, sodass man dort auch immer wieder einen Blick auf die Gleise hat und einfach so stimmig zu diesem gesamten Ausflug passte. Wir gingen also entlang der Strecke zurück bis zur Station Friedrichshammer. Es waren 2 Straßenbahnstationen, so ungefähr 1 Kilometer grob über den Daumen. Und von dort aus verließen wir dann die Straßenbahnstrecke und gingen über einen kleinen Weg hinunter in Richtung Tal, in das Kaltenbachtal. Das Kaltenbachtal dort waren früher mehrere Kottenanlagen, die auch mit Wasserrädern für die Schleiferei wurden. Und von diesen mehreren Kottenanlagen, ich glaube 5 oder 6 waren es im Kaltenbachtal, ist aktuell noch der Manuelskotten übrig. Was auf dem Weg ganz faszinierend ist, man kommt halt von oben in dieses Tal hinunter und oberhalb des Manuelskotten standen früher 1 oder 2 andere Kotten noch. Und die Wegführung führt zum Teil über alte Dämme, die für die Wasserhaltung der Kottenanlagen ursprünglich mal gedacht waren bzw. genutzt wurden. Es gibt mehrere Hinweistafeln, die auch so ein bisschen beschreiben, wie die Wasserhaltung dort funktionierte und eigentlich da schon wieder durchaus spannend zu sehen, wo man sich dann so vorstellen konnte, wie die Stauung des Wassers für die Mühlenteiche erfolgt sind und um die Schleiferkotten dort entsprechend mit Wasser für die Mühlräder zu versorgen. Der Manuelskotten selbst reicht historisch zurück bis ins Jahr 1755 und ist ein typisch bergischer Schleiferkotten. Ursprünglich mal angetrieben, vorrangig ausschließlich mit Wasserkraft, später ergänzt mit Dampfkraft, einfach um auch in trockenen Sommern ausreichend Kraft für den Betrieb der Schleifsteine und ähnliche Dinge zur Verfügung zu haben. Nachher ergänzend noch mit einer Dieselmaschine und einem Elektromotor, wobei die Dampfmaschine auch noch heute erhalten ist, wenn auch ohne die notwendige Kesselanlage. Aber einfach faszinierend zu sehen. Und tatsächlich wird der Kotten auch heute noch wirklich gewerblich genutzt. Das heißt, es finden tatsächlich noch gewerbliche Schleifarbeiten dort statt. Beispielsweise werden dort Cuttermesser, das heißt so große Messer, die in Fleischcuttern in der Fleischindustrie genutzt werden. Und die werden dort beispielsweise heutzutage noch geschliffen. Die Technik und auch die Ausstattung des Skottens ist über die Zeit nahezu unverändert erhalten geblieben. So bekommt man wirklich einen guten Eindruck von der historischen Arbeitsweise, wie dort tatsächlich früher in dem Kotten gearbeitet wurde von den Schleifern. Der Kotten selbst ist nur während einzelner Öffnungstage im Jahr zu besichtigen. Diese werden auch auf der Webseite des Kottens angekündigt. Verlinke ich selbstverständlich auch bei mir entsprechend in den Shownotes. Und in diesen Öffnungstagen ist der Kotten für Besucher zugänglich. Und der Besuch lohnt sich wirklich. Man wird kurz durch eine kleine Führung durch den Kotten geführt und kann sich dann eine kleine Ausstellung noch anschauen. Die Führung selbst sind so Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr. Und man bekommt sowohl die technischen Zusammenhänge des Kottens erläutert, warum man beispielsweise und wann man beispielsweise die Dampfmaschine dort eingebaut hat, wann die Dieselmaschine dazu kam, aus welchen Gründen und einfach so diese Zusammenhänge. Dann aber auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge, dass sich beispielsweise Unternehmen, die dort beispielsweise Messerklingen oder Scheren produziert haben, sich Schleiferplätze mieten konnten, um ihre Stückzahlen dort entsprechend dann einfach zu schleifen, ohne tatsächlich irgendwo eine direkte Abhängigkeit zu haben. Beispielsweise im Rahmen dieser Führung, was die technischen Zusammenhänge angeht, war es sogar so, dass unsere Kleine den Dampfkolbenantrieb der Transmissionswellen, die dort die Kraft verteilen, auf die Schleifsteine einschalten durfte. Der erforderliche Druck wird heutzutage allerdings nicht mehr in einem Dampfkessel erzeugt, sondern wird durch einen Kompressor zu Anschauungszwecken der Krafterzeugung geliefert. Auch hier der Manungskotten ist eintrittsfrei, aber eine kleine Spende ist gerne gesehen. Einfach auch zum Erhalt des Kottens für die Führung, denke ich, ist durchaus auch fair, sich da erkenntlich zu zeigen. Nach unserem Besuch am Manuelskotten wandern wir quasi auf der anderen Straßen oder auf der anderen Talseite, nicht auf der Seite, auf der die Straßenbahnstrecke liegt, sondern auf der anderen Seite des Tals, wandern wir wieder bergaus auf. Unser Ziel dort ist der Adelenblick am Walatskopf. Dort wurde der Adelenblick im Jahr 1895 als Aussichtspavillon im Jugendstil errichtet, der bis ins 20. Jahrhundert hinein tatsächlich auch auf Postkarten zu sehen war, als Ausflugsziel auf Motiven des Wuppertaler Stadtteils Kronenberg beispielsweise. Scheint dort tatsächlich vor über 120 Jahren durchaus interessant gewesen zu sein als Ausflugsziel. Von dem ursprünglichen Bauwerk ist heute nur noch ein kleiner Sockel vorhanden, der aber mit ein paar Bänken wieder zu einer kleinen Aussichtsterrasse umgebaut wurde und der Talblick entsprechend freigeschnitten wurde, sodass man von dort aus ganz nett ins Tal hinabschauen kann. Gerade zu dieser Jahreszeit, wenn die Wälder der Umgebung sich langsam herbstlich golden verfärben, durchaus ein interessanter Blick. Nach einer kurzen Rast dort oben führt uns unser Weg wieder hinab ins Tal zurück zu unserem Ausgangspunkt, dem Straßenbahnmuseum der Bergischen Museumsbahn. Übrigens, so also als kleiner Randblick, das Stück, das wir vom Friedrichshammer aus, der Haltestelle von der Bergischen Museumsbahn bis zum Adelenblick gelaufen sind, ist ein ganz kurzes Teilstück vom Bergischen Weg. Alleine dort, die paar Meter auf dem Bergischen Weg, es war ja jetzt nicht viel, vielleicht 2,5 Kilometer oder sowas in der Größenordnung, machen wirklich Lust darauf, einmal eine ganze Etappe oder aber auch mehrere Etappen auf diesem Qualitätswanderweg zu gehen. Mal schauen, wann ich da irgendwann mal Zeit für finde. Aber auf dem Rückweg von dort oben aus genießen wir durchaus noch ein bisschen die Landschaft und die bergischen Wälder, die jetzt schon toll gefärbt sind, und genießen das Rascheln der Füße beim Wandern durch das Herbstlaub am Boden. Langsam kommen wir jetzt zum Ende der heutigen Folge. Freut mich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Besucht mich auch auf meinem Blog unter daslangesuchen.de oder folgt mir auf Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich jeweils ebenfalls als das lange Suchen. Euer Feedback in Form von Kommentaren oder per E-Mail an podcast@daslangesuchen.de helfen mir, dieses Format für euch weiterzuentwickeln. Wenn es euch gefallen hat, teilt es und erzählt es weiter. Wenn nicht, behaltet es für euch. So, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wie immer, weiterführende Informationen, ein paar Bilder zu diesem Ausflug und den halt so ein bisschen ein paar Impressionen darstellen. Und eine Übersichtskarte mit den Straßenbahnstationen, wo man aussteigen kann, und dem von uns gegangenen Wanderweg. Eine Karte davon findet ihr wie immer bei mir im Blog auf daslangesuchen.de/Folge 6. Und ich würde mich auch freuen, euch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Diese Woche scheint ja das Wetter nicht ganz so gut zu sein. Mal schauen, wann es uns das nächste Mal nach draußen zieht. Macht's gut!